Hallo und herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge, die Frau Pastorin und die Studentin.
Clara, Pfingsten. Hattest du schon mal ein Pfingsterlebnis?
Ich hatte tatsächlich ein Pfingsterlebnis und zwar 2023 habe ich das erste Mal wirklich groß Pfingsten gefeiert. Ich bin Stipendiatin beim evangelischen Studienwerk Felixst und wir hatten dort eine große Jubiläumsfeier. Und es war wirklich toll. Es war wirklich toll vorbereitet. Die Leute sind sehr nett und interessant dort. Und so, wenn ich darüber nachdenke, war das ein Pfingsterlebnis. Wobei ich eigentlich damals gar nicht so genau wusste, was Pfingsten eigentlich ist.
Was ist Pfingsten denn?
Pfingsten gehört ja, also erstmal Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, das gehört ja alles zusammen. Für mich verschwimmt das auch immer, weil ich nicht so genau weiß, was es dann ist, Christi Himmelfahrt, Pfingsten. Aber, also es ist ja nach der Auferstehung und es ist ja dann eigentlich ein Moment oder nicht ein Moment, sondern viele Tage, an denen die Gläubigen wieder zu sich finden. Der Auferstandene ist ja weg, der kommt ja auch nicht wieder in dem Sinne, wie er mal lebendig war auf der Erde. Und es ist vielleicht ein Fest, um den Glauben zu feiern und zum Glauben zu kommen. Was sagst du dazu?
Lass uns in den Text gucken. Der steht in der Apostelgeschichte 1.
Gut, dann Judith, kannst du uns den zusammenfassen, sodass wir alle verstehen, was da passiert? Auch die Leute, die so wie ich eigentlich nicht so wissen, was der Unterschied ist zwischen Christi Himmelfahrt, Pfingsten, was da alles passiert.
Von Pfingsten wird berichtet, vor allem in der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist die Geschichte, um es nochmal so auseinanderzunehmen, eigentlich die Fortsetzungsgeschichte von den Evangelien. Was passiert eigentlich mit dieser ganzen Jesus-Geschichte, mit der Botschaft, die er hatte, nachdem er nicht mehr da ist? Und ganz am Anfang von dieser Geschichte wird nochmal zusammengefasst, wie es eigentlich war. Also das ganze Lukas-Evangelium, Lukas ist auch der, der die Apostelgeschichte verfasst hat oder der Kreis da drumherum. Da wird nochmal zusammengefasst, was in diesem Leben passiert ist, bis, also von Geburt bis Leben, Sterben und dann wieder auferstehen. Und da wird das ganze erste Kapitel eigentlich darauf verwendet, nochmal deutlich zu machen, die Jünger kommen da zusammen. Einer ist ja weg, Judas hat ja das Zeitliche gesegnet, der ist nicht mehr in dieser Gruppe dabei. Und um diese Lücke aufzufüllen und vollständig zu sein, gibt es eine Nachwahl von Matthias. Also im Prinzip wird nachgespielt, wie einer noch dazukommt, also der auch noch berufen wird in diesen Kreis. Und dann stehen zwei zur Auswahl, einmal ein Josef und ein Matthias. Und sie berufen dann den Heiligen Geist an und sagen, entscheide du. Und sie ziehen ein Los. Und das Los fällt dann auf Matthias, der dann diese Runde vervollständigt. Und dann wird nochmal die Betonung darauf gelegt, dass sie da zusammenkommen und dass Jesus 40 Tage erschienen ist nach der Auferstehung. Also, dass er in allen möglichen Varianten und allen denen, die da jetzt auch zusammengekommen sind, als Auferstandener erscheint, auf der Erde ist als Auferstandener und dann da nochmal zusammenkommt und mit ihnen ein Gespräch führt, ja, bei einem dieser Auferstehungsereignisse. Und sie fragen, normal eigentlich, ne? Also sie sind ihm immer gefolgt im Leben, weil man einem Menschen gut folgen kann, der einem was Interessantes erzählt. Und jetzt treffen sie den Auferstandenen, der ja auf jeden Fall immer noch im irdischen Sinne ansprechbar ist. Der ist zwar verwandelt, das erzählen uns die Geschichten, aber er ist immer noch einer, dem man folgen kann. Und mit der Himmelfahrt ist er plötzlich weg. Und kurz bevor das eben passiert, wird aber nochmal ein Gespräch geführt zwischen ihm und seinen Anhängern. Und die fragen ja, wie ist es denn? Und wo sollen wir dir hinfolgen? Was sollen wir jetzt machen? Geht's los? Also die sind irgendwie wahrscheinlich auch heiß darauf, dass es jetzt mit dem Auferstandenen weitergeht. Nachdem sie da den Schock überwunden haben mit dem Tod und jetzt ist er auferstanden und jetzt haben sie ihn auch ein bisschen als Auferstandenen kennengelernt. Und jetzt? Was ist jetzt eigentlich? Und dann sagt er, es muss noch in Erfüllung gehen, was ist. Ich werde weggehen und ihr müsst hier bleiben. Und es ist wichtig, dass ihr in Jerusalem bleibt. Also, dass ihr nicht versucht, mich weiterhin so zu suchen, wie ihr mich eigentlich, also vielleicht, wie ihr euch vorstellt, dass ich sein könnte, sondern ich gehe jetzt dahin, wo ich zurückgehe. Und die fragen nach, weil Menschen eben sich das einfach nicht vorstellen können, was das heißt, ja. Und er beharrt aber drauf zu sagen, also wenn der Geist, ja, mit dem ihr dann getauft werdet, bei euch einziehen soll, dann müsst ihr eigentlich abwarten. Und euch Raum in euch machen, dass er auch in euch einziehen kann, was auch immer das heißt. Und dann kommt diese imposante Szene, wo er emporgehoben wird und eine Wolke ihn verschluckt und er dann weg ist und die da sitzen und wahrscheinlich die Füße von unten in der Wolke sehen und denken, was ist da los? Und dann zwei Männer weiß gekleidet, wahrscheinlich in Anlehnung an die Engel bei der Auferstehung, fragen, wo guckt er denn hin? Also ihr könnt euch schon darauf verlassen, dass das in Erfüllung geht, was er sagt. Da, wo er hergekommen ist, da kommt er auch wieder zurück. Da verlasst euch mal drauf und geht jetzt los. Ja? Also da sind es jetzt die beiden Engel, die den Blick vom Himmel wieder runtersenken und sagen, also das, was ihr euch jetzt vorstellt, das wird so nicht passieren. Sondern der Geist, der jetzt in euch einzieht, der versprochene Geist, der kommt in anderer Form. Und dann folgt die Pfingstgeschichte.
Bei der Pfingstgeschichte ist ja dieses Brausen und Rauschen, das kennen vielleicht manche Leute. Und dass sich dann der Geist auf die Menschen niederließ wie Flammen. Was genau ist das? Kannst du noch mal kurz zusammenfassen?
Die gehen dann also wie befohlen nach Jerusalem und kommen da im Obergemach zusammen. Das ist auch ein lustiges Wort. Also sie treffen sich da an einem Ort oben im ersten Stock. Und da kommen sie immer wieder zusammen, auch ein paar Mal, bevor das passiert mit Pfingsten. Und sie treffen sich im Gebet und machen eigentlich all das, was Jesus ihnen gesagt hat zu tun. Und sie kommen da in der Gemeinschaft und im Gebet auch zusammen, bestellen also den Raum eigentlich schon. Und in einem dieser Treffen, eingeschworen im Gebet, kommt dann, und hier wird jetzt, würde ich sagen, metaphorisch gesprochen, ist es, als würde sozusagen das Dach aufgehen und es würde wie ein Rauschen und ein Brausen kommen. Ja? Also es passiert etwas, was diese Gemeinschaft jetzt miteinander verbindet, ohne dass das Einzelne machen können. Und es ist so, als würde dieser Geist, dieser eine Geist, aber mit seinen Zungen in alle, die da sitzen, einschlagen. Ja? Also eine Verbindung schaffen, wo der Geist dieser Gemeinschaft in der Mitte ist, aber auf alle Einzelnen miteinander verbindet, ohne dass die das alleine machen könnten.
Dann sprechen die alle in verschiedenen Sprachen, habe ich gelesen, verstehen sich aber. Und von außen werden die Leute auch betrachtet und da wird gesagt, ach, seid ihr betrunken oder was ist los?
Nee, die sprechen nicht in unterschiedlichen Sprachen, sondern es wird extra gesagt, dass jüdische Gruppierungen aus der ganzen Welt da sind. Also Juden, die unterschiedliche Sprachen sprechen, weil sie von unterschiedlichen Teilen der Erde kommen. Und die sind dabei und hören von außen dieses Brausen und Rauschen. Die kriegen also mit, was es ist und hören dann die Jüngerinnen und Jünger jeweils in ihrer eigenen Sprache sprechen, obwohl die ja ihre eigene Sprache sprechen. Und fragen sich dann von außen, was ist denn da los? Also wie kann das sein, dass die ihre Sprache sprechen und wir aber jeweils unsere Sprache verstehen? Also die müssen ja irgendwie besoffen sein, das kann ja nicht sein. Oder wir müssen besoffen sein, also irgendwas ist da los.
So, wie geht's dann weiter?
Dann folgt eigentlich, also dann treten die heraus und dann gibt es eine Verbindung zwischen denen, die draußen sind und denen, die drin sind. Und dann tritt Petrus, einer der Apostel, so richtig in die Mitte und hält eine Predigt. Also legt das, was jetzt da passiert ist, aus. Und sagt, verbindet das mit Jesus, macht auch noch mal eine Verbindung dazu, dass das eigentlich seit König David schon klar ist, dass das der Retter ist, der da jetzt gekommen ist. Und dass dieses Ereignis hier, was da passiert ist, sich jetzt damit verbindet, dass das der Geist ist, die Vollendung dessen, was da eigentlich schon die ganze Zeit lang prophetiert worden ist. Nicht prophetiert, prophezeit.
Und er redet dann ja auch vom Stammesvater David. Das ist ja der, den kennen alle mit der kleinen, also mit der steilen Schleuder.
König David sinnbildlich dafür, dass es eben eine Verbindung gibt in die Zeit vor Jesus. Also, dass Jesus selbst eben nicht einfach random vom Himmel kommt und jetzt behauptet, er ist der Sohn Gottes, sondern dass der sich in eine lange Tradition stellt und dass da eben jetzt was in Erfüllung geht, was aber schon lange erwartet worden ist. Und David, und da wird es ja dann auch konkret, diese Auferstehungshoffnung für sich auch schon formuliert hat. Also Gott ist bei mir, auch wenn ich ins Totenreich gehe. Und jetzt sagt Petrus in dieser Pfingstsituation, das, was David da gesagt hat, weist auf Jesus. Das ist dieser Jesus, der das dann für ihn gemacht hat.
Dann geht es ja auch weiter mit der Taufe. Und sehr viele Leute werden zu Christen in dieser Zeit. In der Bibel steht mehr als 3000 oder 3000.
Ja, nicht nur in dieser Zeit, sondern wirklich in diesem Moment. Ne? Also die wird strapaziert, die Geschichte. Also du hast ja am Anfang von diesem Fest erzählt. Es muss ja irgendwas passieren. Also es wird viel, der Text bereitet vor und sagt, es passiert nicht einfach so. Also es ist nicht so, dass da jetzt eine Gruppe von Leuten zusammenkommt und dann sagt, ah, hier kam der Heilige Geist, jetzt wollen wir uns alle taufen lassen. Sondern die sind alle vorbereitet und sie kommen dann in einer Weise zusammen, die dann zwischen ihnen so eine Begeisterung auslöst, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es überschlägt. Und sie plötzlich sagen, also ich bin jetzt Teil von etwas geworden, wozu ich mich auch bekennen möchte. Und das ist dann das Zeichen der Taufe, dass man dann sagt, hier möchte ich eigentlich in diese, also das, was mich so begeistert, das möchte ich auch bekennen.
Verstehe. Also diese Geschichte überfordert mich ein bisschen. Das ist schon sehr viel. Vielleicht können wir uns auf bestimmte Punkte jetzt einfach nur konzentrieren. Ich gehe noch mal kurz auf die Begeisterung ein. Ich kenne Begeisterung. Und bei mir ist es auch oft so, dass mich jemand anderes mit Begeisterung ansteckt. Also ich kann mich auch für sehr viel interessieren, was ich vorher nicht kannte. Es gibt auch noch mal eine andere Begeisterung, wenn es in der Gruppe passiert. Also ich kenne das aus dem Sport, weil ich früher sehr viel Leichtathletik gemacht habe. Ich wäre nie zu diesen sportlichen Leistungen gelangt, wenn ich da alleine unterwegs gewesen wäre. Aber wenn ich jetzt an meine letzte Erfahrung mit anderen Personen in einem christlichen Kontext zurückdenke, ist es eben das Pfingstfest 2023 in Schwerte mit dem evangelischen Studienwerk. Und ich war damals auch skeptisch ein bisschen, weil ich verwundert war. Genau, ich habe es ja noch nie so erlebt, sonst ist es ja einfach ein Studienwerk. Da habe ich auch nichts eigentlich mit Gott zu tun. Ich war bis dahin auch in keine Andachten gegangen, die es dort manchmal gibt. Aber es war eben ein anderer Tag, es war draußen, es hat mir gut gefallen. Und dann kam eben dieser Pfarrer, der das da gemacht hat und hat mich gefragt, ob ich eine Fürbitte lesen möchte. Hätte ich nie gemacht, aber ich wusste schon, als der kommt, dass er mich fragt und ich konnte da nicht Nein sagen. Weil irgendwie dachte ich mir so, ach ja, wieso nicht? Und wir haben dann auch ein Abendmahl gefeiert, draußen auf einer Wiese. Und es war einfach toll. Ich dachte damals so, ja, das liegt einfach an den Leuten, weil die sind immer cool. Aber es war eben auch nochmal ein bisschen was anderes. Und so jetzt hier, wo ich mich mit dieser Pfingstgeschichte auseinandersetze, wir auch schon viel darüber gesprochen haben, frage ich mich, okay, also auch in der Bibel gibt es wohl solche Stellen, die von Begeisterung sprechen und da irgendwo so ein Funke überspringt.
Das ist der Anfang von allem. Also der Anfang, Pfingsten ist ja sozusagen die Geburt der Kirche dann, wenn man so will, oder der Bewegung, die sich selbst dann auch irgendwann anfängt zu organisieren. Also es ist ja schon ganz am Anfang, also noch bevor Pfingsten ist, organisieren, wird da ja gesagt, da gibt es eine Nachwahl und es ist auch wichtig, wer dabei ist und so. Und das wird dann hinterher in der Apostelgeschichte auch noch weiter benannt. Aber es muss schon, damit es Begeisterung gibt, muss ein Funke überspringen. Und christlich gesprochen ist der Funke, der überspringt, dass man diese Zusammenhänge irgendwie versteht, dass man sich damit befasst, sich mit dem Evangelium befasst und dann plötzlich merkt, ah, okay, der Raum wird immer weiter und der Raum wird so weit, dass jetzt plötzlich ich möglicherweise auch in der Lage bin, dann diesen Geist einziehen zu lassen. Und das ist natürlich nicht was ich so Schritt für Schritt nachverfolgen kann. Also ich kann keinen 10-Punkte-Plan zur Begeisterung machen. Ja, den Versuch gab es ja immer wieder und in kirchlichen Kontexten, zum Beispiel mit irgendwelchen Katechismen oder mit irgendwelchen Litaneien oder so, dass man sich dazu verhelfen kann, in solche Zustände zu kommen. Aber man hat es trotzdem nicht an der Hand, dass der Moment kommt, in dem die Begeisterung einschlägt. Bei sich selber nicht und in Gemeinschaft auch nicht. Aber was diese Pfingstgeschichte erzählt, ist, dass es diesen Moment aber doch geben kann. Auch und gerade im Kontext mit der Auferstehung, dass dann Leute zusammenkommen und sich davon erzählen, sich nochmal darauf einschwören, was war eigentlich, sich von ihren Erlebnissen, von ihren Auferstehungserlebnissen, ja, also im Prinzip fängt es ja an mit der Beschäftigung damit, ah, okay, nach dem Tod kommt was, der Tod ist nicht das Ende. So, damit fängt es an. Wir gehen an die Grenzen von dem, was wir als Menschen so können und das ist der Tod. Wenn wir den im Umfeld erleben oder uns deutlich wird, dass wir selber sterben, dann kommt ja der Punkt, wo ich denke, ah, okay, ist da nicht irgendwie was, womit ich mich auseinandersetze? Und dann geht man eben jetzt theologisch gesprochen über den Karfreitag in den Ostermorgen und merkt, ah, nee, es gibt noch eine andere Perspektive auf mein eigenes Leben, auf den Tod. So, und jetzt sind wir noch einen Schritt weiter, dann zu sagen, diese Perspektive, die schärft sich so, also dass ich die immer wieder einnehme, die Perspektive der Auferstehung, das kommt jetzt in Fahrwasser, wo es mich so begeistert, dass ich es anderen erzählen kann. Dass sich daraus eine Gemeinschaft entsteht, die so begeistert ist, dass sie das weiter trägt. Und ich glaube, das wäre dann nochmal der Unterschied eben zu diesem Auferstehungsgedanken, der ja doch erstmal für sich genommen auch ganz zart ist und wo man und auch ja sehr schwammig noch, ja.
Also Achtung an alle, nehmt euch in Acht vor dieser Begeisterung, die eventuell auf euch überspringen könntet und ihr keine Ahnung was tut, ohne dass ihr das eigentlich wolltet. Also die Frage nach, hier wird ja auch diese Außenwirkung beschrieben, sind die betrunken, sind die irre? Ja, sind die denn nicht irre, Judith? Also ein bisschen merkwürdig ist es ja auch schon.
Sehr. Und es ist auch grenzwertig manchmal. Also man kann eben, es gibt ja dann auch, wenn man sich das anguckt, gibt es ja manchmal in Freikirchen dann eben auch Heilungsgeschichten, wo die dann umfallen und wo einzelne Leute dann eben auch in Zungen sprechen und sich so reingeben in den Geist. Und die Schwierigkeit ist, dass ich von außen nicht immer sehen kann, ist das jetzt der Heilige Geist, der da wen bewegt, oder hat derjenige einfach nur einen Dachschaden, der da vor mir steht. Und ich glaube, das Kriterium jetzt christlich gesprochen wäre, zu sagen, dass wir als Menschen vorsichtig damit sein müssen, zu sagen, das ist der Heilige Geist und das ist er nicht. Sondern dass die Bewegung des Heiligen Geistes eigentlich eine ist, für die wir uns als Gemeinschaft öffnen können und wir auch als Einzelne uns öffnen können, die auch durch uns hindurchfließen kann, aber die wir eben nicht in die Hände kriegen. Wir können nicht über den verfügen, wir können nicht sagen, da ist er jetzt, wir haben ihn, ihr habt ihn nicht. Oder wenn man das tut, dann kommt er, und wenn man das tut, dann kommt er nicht. Man kann aber schon sehen, was dabei rauskommt, finde ich. Aber es ist tatsächlich ein Bereich, wo es nicht A oder B gibt, wo man nicht sagen kann, so ist es und so ist es nicht, sondern wir sind hier in einem Bereich der Öffnung, die eigentlich nur dann für Menschen meiner Meinung nach geht, wenn man sich als gleichwertiger Mensch nebeneinander stellt und sich symbolisch gesprochen zum Himmel öffnet und dann etwas in sich reinlässt, was dann zwischen einem was machen kann. Aber es kann nicht einer sozusagen in der Mittlerposition sein und sagen, also ich habe ihn hier empfangen, den Heiligen Geist, und ich gebe ihn jetzt hier an dich weiter. Sondern der Heilige Geist, der weht und fließt, würde ich sagen, ja, wird ausgegossen oder weht, wie auch immer man das will, durch einen durch und in eine Gemeinschaft hinein. Und dann kann er auch sozusagen ein Feuer weitertragen. Aber die Mühe der Position, die muss man sich, glaube ich, schon immer machen.
Also ich gebe mir Mühe. Ich habe ja auch versucht, den Text vorurteilsfrei zu lesen. Bisschen denke ich mir aber so, okay, nicht wenn ich mit dir zusammensitze, aber da fühle ich mich ziemlich frei, auch wenn ich mit dir rede. Ich denke mir schon, oh nee, also vor Geistern oder vor dem Geist oder was das auch immer ist, möchte ich mich fernhalten, weil es ist mir ein bisschen, also es hört sich auch so ein bisschen creepy an, dass ich zu einem Instrument werden könnte von anderen.
Ich glaube, dabei kann man es auch mal stehen lassen, dass es das ist. Also das ist auch ein bisschen furchterregend, ja. Aber das Bild, wie es geschildert wird, ist ja auch sehr imposant. Also Feuerzungen, die in einen rein züngeln, das ist ja ein machtvolles Bild. Und wenn man von etwas durchgefegt wird oder von etwas begeistert ist, dann ist es ja auch ein Zustand, den kann man nicht so lange aushalten. Also Begeisterung das kann nur ein vorübergehender Zustand sein, wie ein Orgasmus oder so. Das kann man nicht die ganze Zeit machen, da wird man ja wahnsinnig, wenn man das macht. Aber und diese Frage nach den Geistern, das ist eine, die dann hinterher auch Paulus und so noch beschäftigt, die Frage, wie scheide ich eigentlich den einen Geist vom anderen, wie unterscheide ich das? Aber wenn man jetzt mal in sich selber reinguckt, welche Geisteszustände man, zu welchen Geisteszuständen man in der Lage ist, ja. Also du guckst mich jetzt freundlich an, zugewandt und hörst mir zu. Ich vermute aber auch, dass es Geisteszustände gibt, in denen du außer dir bist, vielleicht mal schreist, irgendwas doof findest, möglicherweise dich komplett verschließt, weil du gekränkt bist oder verletzt bist, dass du, weil du Sachen erlebt hast, auf bestimmte Sachen, von bestimmten Sachen getriggert bist und dann dich komplett dicht machst, so wie das bei jedem Menschen ist. Also schon alleine die Frage, und dann kann man nicht sagen, es ist nur ein Geist, sondern manchmal ist man sozusagen, und das sagt man ja dann auch so, ne, da hat mich irgendwas gepackt, es tut mir leid, irgendwie hat mich da was gepackt und ich bin auf dem falschen Dampfer gewesen. Und ich finde, wenn man das in diese Rhetorik kommt, dann ist es nicht so, dann ist es nicht irgendwie so Hokuspokus und es kommt von außen und in mich rein und wie Voldemort ist da irgendwie noch ein Seelenanteil in mir, sondern die eigentlich auch eher so dieses Bild, dass du da als ein Wesen vor mir sitzt, was einen Geist hat, der sich auch unterschiedlich ausdrücken kann, ist auch, und das wäre jetzt christlich gesprochen oder religiös, ist auch, das ist meine Überzeugung, weil du Anteil hast an einem Geist, der größer ist als du. Den Move muss man nicht machen. Und wenn man jetzt in einer Gemeinschaft das hat, dann wäre das auch so. Also dann versuche ich, das, was ich an Geist in mir habe, Stimmung, was auch immer, dass sich das mit anderen verbindet. Und dazu braucht es eine Öffnung. Ja, also das kann man auch in einer Meditation machen oder das kann auch in einem Gespräch passieren. Aber den einen Geist vom anderen zu scheiden, auch in Beziehungen kann das ja sein. Also man denkt jahrelang, man kennt eine Person und plötzlich kriegt die Person ein Gesicht, von der man niemals gedacht hätte, dass es da rauskommen könnte. Was machst du dann?
Verstehe. Also wie du das da so beschreibst, ich könnte in einem kleineren Rahmen darüber sprechen. Ich bin auch davon überzeugt, dass in Menschen so etwas ist wie ein Geist oder ja, das Leben, der Atem. Ich wohne hier ja in einem Wohnheim. Wir sind ein selbstverwaltetes Wohnheim und ich würde sagen, hier gibt es auch so etwas wie eine besondere Verbundenheit zueinander. Man sagt sich automatisch, grüßt sich, auch wenn man die Person noch nicht gut kennt oder ähnliches. Also es ist ganz anders. Und ich kenne auch natürlich so besondere Verbindungen mit Menschen, die mir irgendwie nahestehen, aber manchmal gibt es das auch, dass ja, was Besonderes passiert, wie dass mir auf der Straße jemand irgendwas Lustiges passiert oder was Nettes, wo ich jetzt niemals erwartet hätte, dass ich mit diesen Menschen irgendwie in Berührung komme, dass wir uns so begegnen. Also ich kann mir das jetzt schwer vorstellen mit diesen so 3000 Menschen, in denen alle dieser Geist fährt. Aber im kleinen Sinne habe ich das schon erfahren. Auch, dass ich zum Beispiel irgendwo unterwegs bin, mich überhaupt nicht traue, irgendwas zu sagen. Und dann kommt aber der Moment, wo ich doch über mich hinausgehe und Menschen begegne, wo sich dann auch was daraus entwickelt.
Man kann jetzt hier sehen, dass die Apostelgeschichte eine komplett andere Energie hat als die Evangelien. Weil jetzt geht es plötzlich um uns, ja? Also jetzt geht es plötzlich um die. Und wir sind ja viel eher mit denen, können uns viel eher mit denen identifizieren, die eben nicht Jesus da sehen oder den Auferstandenen in dieser Hinsicht begegnen, wie die das gemacht haben. Ja? Also diese Geschichte, diese Apostelgeschichte ist auch schon dann für den Inner Circle. Also für die, die, das ist sozusagen die Advanced-Variante. Du hast ja sofort gemerkt, das Gespräch geht in so eine Richtung, wo du denkst, ah, okay, das ist mir jetzt irgendwie alles ein bisschen viel, muss ich da irgendwas machen, wenn ich da dazugehöre, was passiert da mit mir, wenn ich mich da reinstelle? Das ist irgendwie alles so ein bisschen abgefahren. Das ist es, wenn man sich jetzt überlegt, was die für einen Weg gegangen sind, also dass die mit ihm gegangen sind, dass sie das alles mitgekriegt haben, die standen am Kreuz, die haben diese Auferstehungserfahrung. Da ist ja ziemlich viel Erfahrung, was die miteinander schon gemacht haben. Also da ist schon eine Bewegung passiert und das ist nicht so ein poppiger Anfang von irgendwas, sondern das ist eigentlich schon eine Bewegung, die dann plötzlich aber überschlägt in einen Funken, der dann auch groß wird. Und dieses Gefühl, es passiert jetzt was, also das, was gewachsen ist, der Same, der sich eingesät hat, das, was jetzt daraus passiert ist, das wird jetzt plötzlich groß. Das hat auch was von Überforderung, von der Gefahr, dass man einen Größenwahn entwickelt. Auch so ein bisschen sowas, oh Gott, was passiert jetzt, ja? Also plötzlich kriegt es eine Aufmerksamkeit und Leute hören dir zu. Und dann entwickelt sich ja auch eine Eigendynamik. Also die hören jetzt plötzlich was, die fangen an, das zu interpretieren. Man wird dann auch merken im Laufe der Apostelgeschichte, die kriegen sich auch richtig in die Haare. Es kommt sofort zu Machtfragen, es kommt sofort dazu, wer hat eigentlich recht, wessen Taufe hat eigentlich mehr Bedeutung. Diese ganzen zwischenmenschlichen Fragen passieren und die liegen meines Erachtens in diesem großen Move da am Anfang auch schon drin.
Das heißt, man muss eigentlich auf sein Bauchgefühl hören, ob man jetzt einem guten Geist oder einem schlechten Geist gegenübersteht. Ich weiß es nicht, ob man da eben mitmachen möchte, aber das gilt ja überall, egal wo man ist.
Also ich hatte noch kein Pfingsterlebnis mit 3000 Leuten. Ich mag Großveranstaltungen überhaupt nicht und bin eher so. Ich hatte aber schon Pfingsterlebnisse eigentlich immer dann, wenn ich mich mit den Schriften befasst habe und dann mit Menschen darüber gesprochen habe und dann sowas entstanden ist wie eine Verbindung darüber und das eigentlich in der Euphorie ausgebrochen ist, weil wir das gefeiert haben. Waren eigentlich meistens auch ganz kleine Geschichten. Also zum Beispiel habe ich das schon oft wenn ich Leute getauft habe, wenn wir uns damit beschäftigt haben, was heißt das eigentlich, und ich dann gesehen habe, es gibt ein Interesse und dann Fragen gestellt worden sind, wir zusammen eine Entwicklung hatten und ich dann diese Person taufe. Das ist schon eine Art von Verbundenheit, die dann auch was Pfingstähnliches hat, ja, für mich. Und ich glaube, das Bauchgefühl kann einen auch sehr täuschen, wenn wir wissen, was Hormone mit einem machen. Und wenn die Darmbakterien nicht vollständig sind, dann kann das Bauchgefühl einen auch sehr trügen. Und deswegen immer wieder auch die Schrift und der Hinweis auch in der Pfingstgeschichte, dass die Dinge ausgelegt werden müssen und wir müssen sie immer wieder beziehen, auch auf das, was Jesus dann gesagt hat und immer wieder auch rückprüfen, zu sagen, okay, also das, was du jetzt von mir möchtest, wenn du mir das in seinem Namen sagst, ist das eigentlich rückgebunden zu dem, was da passiert, um wirklich auch deswegen würde ich sagen, Bauchgefühl, ja, das kann vielleicht ein erster Hinweis sein, aber dann wirklich auch zu prüfen, ja. Drum prüfet, wer sich ewig bindet, oder prüfet alles aber und behaltet das Gute.
Diesen Spruch kenne ich auch, prüfet alles, aber behaltet das Gute. Ich merke, dass es wichtig ist, Texte in der Bibel zu lesen, um zu verstehen, was diese Geschichten der Christen sagen können. Ich könnte dieses Gespräch auch nicht mit dir führen, wenn ich den Text nicht wirklich gelesen habe. Und ich merke eben auch, dass es nicht so leicht ist, mich darauf so gedanklich einzulassen und zu überlegen, okay, wo könnte ich das denn finden? Aber ich habe das natürlich schon ganz oft gespürt, wie plötzlich Verbindungen entstanden sind, wie plötzlich eben so eine richtige Begeisterung entstanden ist. Ich setze das halt nicht in christliche Kontexte.
Wir machen das ja jetzt hier und das vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, auch so zum Schluss jetzt von unserem Podcast. Es braucht schon, das, was mir wichtig ist, ist, dass die Leute eigentlich selber ins Nachdenken kommen. Und es ist natürlich das Bedürfnis, dass man schnelle Antworten geliefert bekommt oder dass man sagt, Gott ist dies und Gott ist das und Gott macht das. Und wenn du nur das machst, dann hat er dich auch lieb und beschützt dich und ist immer für dich da. Dass das schwierig ist, eigentlich für eine Religionsgemeinschaft in dieser Hinsicht einfach so zu sagen. Und dass es schon ein bisschen Auseinandersetzung braucht damit, um selbstständig mündig zu sein. Und der Vorwurf ist ganz oft, und das ist auch so, es ist so kompliziert oder es ist eben eine Buchreligion, das schließt auch Leute total aus. Darum würde ich sagen, muss es auch immer Leute geben, die das dann stellvertretend für andere auch machen. Aber diese Bewegung, dass mein Gegenüber das versteht und ich nicht sage, Weihnachten, Auferstehung, Tod, Himmelfahrt und Pfingsten bedeutet das, sondern zu sagen, also die Bedeutung, die müssen wir erstmal rausfinden. Und egal, welches Niveau du jetzt hast, wie intellektuell du bist oder nicht, ich muss von meiner Position aus erstmal versuchen, dass wir in eine gemeinsame Bewegung kommen und auch erstmal überprüfen, worüber reden wir jetzt hier eigentlich? Kann ich dich in irgendwas belehren? Möchte ich dich zu irgendetwas bringen? Oder möchte ich das, so wie dieser Text es auch macht, ja, in der Vorbereitung, in der Auseinandersetzung, in dem, was wir zusammen im Gespräch machen, etwas sich einstellt, wozu wir dann beide Ja sagen können oder auch Nein?
Uff, 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 ganz schön kompliziert, aber für Menschen wie mich schon von Bedeutung, wenn mir eine Pfarrerin sagt, hier, hör mal, hier ist der Text, lies den, das ist eine Auseinandersetzung, das ist ein Dialog, da kann ich mich auf jeden Fall drauf einlassen und Interesse daran entwickeln, als wenn ich wieder irgendwo sitze und dann eben auch nicht richtig verstehe, was mir eigentlich gesagt wird. In dem Sinne, möchtest du noch was sagen? Wir haben hier schon genau zu Pfingsten, einer, wie ich finde, sehr komplizierten Geschichte, mit der ich mich auf jeden Fall noch weiter auseinandersetzen werde, gesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich will, glaube ich, doch noch was sagen, weil das ist jetzt auch an einem Punkt in unserem Podcast, wo das eben deutlich wird, also dass wir immer wieder auf den Text kommen und dass es sich auch lohnt, selber immer den Text zu lesen und dass es ruhig auch das Zutrauen braucht, auch vielleicht sich mit dem Text auseinanderzusetzen, den man nicht auf Anhieb versteht und sich dann aber auch selber zuzutrauen, dass die Auseinandersetzung damit etwas bringt, im allerbesten Fall ein Verständnis, ja.
In dem Sinne, ob ihr glaubt oder nicht, wenn ihr den Text lest, wird es auf jeden Fall interessant sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.